Ich hoffe, ihr habt gut zugehört bei der Lesung. Jesus hat dort einen Blinden geheilt, dass er wieder sehen konnte. Und ist das begeisternd für euch, dass Jesus sowas macht? Das ist doch wunderbar, das ist doch richtig schön. Oder? Jesus hat dem Blinden sein Augenlicht wiedergegeben. Und Jesus hat echtes Interesse daran, dass wir gut sehen können. Und weil es heute ums Sehen geht, habe ich euch was mitgebracht. Ihr dürft jetzt alle mal auf die Leinwand schauen. Genau. Es ist tatsächlich größer, als ich gedacht hätte. Ich glaube, man kann es ganz gut eigentlich sehen. Aber ich werde jetzt nicht hier groß abfragen. Aber es geht tatsächlich heute um unsere Sehkraft und dass sich unser Blick schärft. Und bevor wir jetzt in den Predigttext eintauchen werden, können wir, glaube ich, schon so ein paar Sachen festhalten über das, was unser Sehen ausmacht. Es gibt verschiedene Arten von Blicken und verschiedene Arten zu schauen, zu sehen. Zum einen kann man ganz neutral was feststellen, man schaut die Buchstaben hier an, sieht es einfach. Man kann aber auch ganz neugierig schauen und mit einem Blick schauen, der neugierig alles aufsaugt, was er sieht. Man kann voller Erwartung schauen. Man kann in Blicken Emotionen transportieren, zum Beispiel Wut. Blicke können töten. Oder auch Verliebtheit. Und was auch ganz spannend ist, wenn man bewusst irgendwo nicht hinschaut, dann kann das auch eine ganz tiefe Bedeutung haben. Also ihr merkt, es gibt ganz unterschiedliche Arten des Schauens. Und in dem Predigttext, in den wir jetzt eintauchen werden, zieht sich das Sehen so durch, auf eine ganz spannende Art und Weise. Der Predigttext knüpft auch spannenderweise direkt dort an, was wir gerade schon in der Lesung gehört haben. Also wir hatten die letzten Verse von Lukas 18 und jetzt geht es in Kapitel 19 weiter. Und er, Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte Jesus vorbeikommen. Zachäus wollte Jesus gerne sehen. Aber weil er so klein war und da so viele Menschen waren, gab es für ihn nicht wirklich eine andere Option, als auf den Baum hochzuklettern, dort, wo er dachte, dass Jesus wahrscheinlich vorbeikommen würde. Und dann klettert er ganz neugierig auf diesen Baum hoch, um einen Blick zu werfen, weil er mehr wissen will über Jesus. Er will ihn sehen, mehr herausbekommen, wer Jesus ist. Und vielleicht hat Zachäus ja schon von dem Gerede der Leute ein bisschen was mitbekommen, wer dieser Jesus ist, dass er sogar Blinde heilen kann. Und er fasst diesen Entschluss: Doch, da will ich irgendwie mehr rausbekommen, und klettert auf den Baum. Und das drückt irgendwie so ein bisschen aus, was für einen Blick Zachäus werfen wollte auf Jesus. So aus sicherer Distanz mal schauen. Bloß nicht im Gedränge landen, aber einfach mal beobachten, was so passiert. Also wie geht's weiter mit Zachäus? Vers 5. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute will ich in deinem Haus einkehren. Ach du meine Güte. Auf einmal steht Jesus direkt vor ihm. Gerade hat er noch neugierig gewartet auf dem Baum, wo Jesus langkommt. Und plötzlich ist Jesus direkt vor ihm und schaut ihn an. Diese Distanz ist auf einmal weg. Zachäus sieht Jesu Blick auf ihn? Und was ist das für ein Blick, den Jesus auf Zachäus wirft? Zachäus sieht in dem Blick von Jesus seine Liebe, seine Zuneigung. Er fühlt sich angenommen, verstanden, echt gesehen und von Jesus nicht verachtet, so wie von allen anderen Menschen. Und er ist nicht beschämt. Er bekommt von Jesus keine Vorwürfe, sondern Jesus ist einladend. Sein Blick ist einladend, tief berührend und auch irgendwie sogar heilsam. Und dann die Worte noch, die Jesus dazu sagt. Jesus will Gast bei Zachäus sein. Ausgerechnet bei ihm von all den anderen Menschen, die da mit ihm sind. Und da kann er gar nicht anders. In Vers 6 heißt es dann, und er stieg schnell herab und nahm ihn, Jesus, mit Freuden auf. Aus Zachäus sprudelt lauter Freude raus. Er kann es kaum fassen, dass Jesus bei ihm Gast sein möchte. Bei diesem Gedanken ist er einfach überglücklich. Das muss fast ein Traum sein. Doch dann auf einmal verändert sich irgendwie die Atmosphäre. Vers 7. Als sie, das Volk, es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Jesus begegnet Zachäus in seiner Not und Zachäus ist außer sich vor Freude. Aber das Volk, was dabei ist, sehen sie diese tiefe Begegnung, die zwischen Jesus und Zachäus stattfindet, diese innere Zerbrochenheit von Zachäus, der Jesus begegnet? Nee, keine Spur davon. Sie sehen Zachäus nur als den Sünder, der ihnen seit Jahren das Geld aus der Tasche stiehlt, der sie abzieht und Jesus, der bei ihm zu Hause Gast sein möchte. Damit haben sie nicht gerechnet. Sie dachten wahrscheinlich, dass Jesus ja für sie auch da ist. Und dann kommt Wut hoch. Sieht Jesus denn nicht, was Zachäus für ein Typ ist? Wie viel Unrecht der getan hat? Wie unfair eigentlich diese ganze Situation ist? Dass er nicht bei ihnen zu Gast sein will? Da kommt schon so ein Gedanke hoch. Das ist eine riesige Sauerei. Und dann vielleicht auch, was will dieser Jesus eigentlich? Der soll unser Retter sein, wenn er sich mit solchen Leuten abgibt und nicht mit uns, die wir doch eigentlich vielleicht ja, angebrachtere Gemeinschaft wären. Und sie wenden sich ab von Jesus. Mich macht das irgendwie betroffen, wenn diese Menschen in ihrem Blick so stark sich um sich selbst drehen. Weil wisst ihr, was passiert in der Geschichte? Das Volk verpasst, wie Jesus ein Wunder geschehen lässt, wie ein Wunder passiert, wie Zachäus verwandelt wird. Das verpassen sie einfach. In den weiteren Versen, ab Vers 8 heißt es dann, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güte gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für Zachäus ist das ein echtes Happy End. Eigentlich ist diese Geschichte echt eine schöne Geschichte. Zachäus wird durch die Begegnung mit Jesus von Grund auf verändert. Er wird ein ganz neuer Mensch. Aber doch bleibt irgendwie dieser fade Beigeschmack vom Volk, wie das Volk auf Jesus reagiert. An der Stelle stellt sich uns die Frage, wo finden wir uns in der Geschichte wieder? Finden wir uns in Zachäus wieder, der neugierig erstmal schaut, wie ist das so mit Jesus? Und dann vielleicht überrascht werden? Dann ist für dich die Frage, wie reagierst du darauf? Gehst du so fröhlich, voller Freude auf Jesus zu, wie es Zachäus gemacht hat? Wie reagierst du auf Jesu liebevollen Blick? Oder findest du dich vielleicht auch eher in der Rolle des Volkes wieder? Ganz ehrlich, als ich in der Vorbereitung so über die Bibelstelle nachgedacht habe, wurde mir das immer bewusster, dass das für uns eine echte Gefahr ist, dass wir in dieser Haltung des Volkes landen und damit verpassen, was Jesus tun möchte, was er tut um uns herum. Weil wie ist es in der Geschichte gewesen? Jesus war da, er war in der Mitte, er war zum Greifen nah, er war ganz unmittelbar da. Sie haben ihn mit ihren Augen gesehen, aber in ihren Herzen waren sie einfach blind. Sie haben nicht wirklich erkannt, was passiert. Wie ist es denn, wenn Jesus in unserer Mitte ist? Wie sehe ich denn Jesus? Wenn Jesus sagt, dass er da ist, was soll ich dann erwarten? Und wie funktioniert es denn jetzt eigentlich, Jesus dann wirklich zu begegnen? Wir hatten es schon von den unterschiedlichen Arten des Sehens am Anfang. Und eine Sache habe ich nicht gesagt. Und zwar gibt es mehr noch als das Sehen mit unseren Augen. Weil unsere Augen nur das Vordergründige sehen, das, was materiell vor unseren Augen ist, das natürliche Sehen. Es gibt aber darüber hinaus noch das geistliche Sehen, das wir nicht mit unseren Augen tun können, sondern vielleicht mehr so im Herzen stattfindet. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Das ist eine Sache, die ich selber in letzter Zeit immer wieder merke, dass Gebete irgendwie Sachen verändern. Aber das könnte ich jetzt nicht direkt sehen mit meinen Augen, sondern das ist ein Empfinden im Herzen, was ich wahrnehme, dass Gebete ganz direkt eine Veränderung bewirken. Gebete können natürlich auch ganz sichtbare Folgen haben. Wenn jemand geheilt wird, dann sehen wir, dass jemand wieder Augenlicht hat, wieder laufen kann, wenn er vorher lahm war. Ihr könnt euch was darunter vorstellen. Also da, wo geistliche Sachen passieren, wo Gott am Werk ist, vielleicht auch andere Mächte, da kommen wir mit unseren menschlichen, physischen Augen nicht weiter. Ganz interessant, als kleine Nebenbemerkung, auch in der Weltgeschichte ist das ja so, dass Gott am Werk ist und wir Sachen nicht unbedingt vordergründig sehen können. Im Buch Daniel lässt sich davon ganz viel lesen, wie Gott im Hintergrund die Fäden zieht. Das lässt sich nur mit geistlichem Blick wahrnehmen. Also für geistliche Dinge braucht es einen geistlichen Blick. Und da können wir noch so viele Karotten essen. Mit unseren menschlichen Augen lässt sich das nicht sehen. Und dieser Aspekt ist mir so wichtig geworden, dass wir einen klaren geistlichen Blick auf Jesus brauchen, um zu verstehen, was er tut, um ihn begreifen zu können. Weil das Volk hat zuerst Jesus bejubelt. Sie haben gesehen, Jesus macht tolle Sachen. Und dann passiert was, was sie nicht verstehen. Und auf einmal murren sie und wenden sich von Jesus ab und verpassen das, was er tun möchte. Das Volk, die Menschen, haben sich verglichen mit Zachäus. Das war ihr Stolperstein. Sie konnten nicht verstehen, wie Jesus dem schlimmen Sünder, der doch so viel schlechter ist als sie, begegnet und zu ihnen nicht als Gast kommen möchte. Für uns gilt, auf andere herabzuschauen, ist totales Gift für unsere Beziehung zu Gott. Zu denken, ich bin noch viel geistlicher als der andere, ich habe doch viel mehr erkannt oder ich weiß es einfach besser. Das macht uns blind für das zu sehen, was Gott in der Gemeinschaft tun möchte. Und genauso ist es auch totales Gift für die Beziehung zu Gott, sich selbst klein zu machen, sich selbst zu bemitleiden, sich selbst nicht anzuerkennen als das, was Gott geschaffen hat. Beides richtet nämlich den Blick auf uns selber und weg von Gott. Könnte es also sein, dass der ein oder andere Gedanke, den wir so manchmal haben, unseren Blick auf Gott verdunkelt? Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber mein Wunsch ist es, nicht zu verpassen, was Gott unter uns tun möchte. Ich möchte schnell sein, anderen zu vergeben, wenn sie was falsch gemacht haben. Ich möchte nicht daran stoßen, wenn andere von Gott berührt werden und ich da sitze und gar nichts spüre. Das kann total einen Keil treiben. Ich möchte auch nicht mich darüber ärgern, wenn jemand anderes im Lobpreis vor mir steht und die Sicht verdeckt oder schief singt, sodass ich gar nicht meinen Fokus auf Gott haben kann. Solche Sachen gibt's. Bei mir zumindest. Oder sich darüber zu ärgern, wenn jemand seinen Abwasch nicht macht in der Küche und die Toilette nicht so hinterlässt, wie es sein soll, irgendwo Dreck hinterlässt oder sich einfach nicht so verhält, wie es angebracht wäre. Ich möchte mich nicht dran stoßen, wenn der andere irgendwie krumm oder falsch ist. Ich will mich nicht um mich selber drehen, sondern ich möchte sehen, wie Gott unter uns, bei dir und mir, so wirkt wie bei Zachäus, dass Menschen verändert werden, dass wirklich große Dinge passieren. Aber wie kommt das jetzt? Was muss ich dafür verändern? Muss ich mich einfach mehr anstrengen, dass mein Blick irgendwie besser wird auf Gott? Was sollen wir tun? Ich hoffe, ihr habt die Lesung vom Anfang noch im Kopf. Was ist in der Geschichte passiert? Dort war ein Blinder, der vielleicht auch ein Sinnbild wieder für uns sein kann, der am Straßenrand saß und mitbekommen hat, Jesus kommt vorbei. Und als er das hört, dass Jesus näher kommt, dann schreit er: Jesus, Sohn Davids, erbarm dich über mich. Erbarm dich über mich. Der Blinde stellt fest, er braucht Hilfe. Bei diesem Blinden ging es ums Augenlicht, um das körperliche Sehen, das Jesus heilt. Aber wenn wir feststellen, dass unser geistlicher Blick auf Jesus oft getrübt wird, dann dürfen wir das genauso in Anspruch nehmen und erkennen, dass wir Hilfe brauchen, dass wir das nicht selber hinbekommen, weniger wütend zu sein auf den anderen oder sich weniger zu vergleichen. Das ist gut, das einzuüben, das zu reduzieren, aber das wird nicht dabei helfen, mehr Gott zu verstehen und seine Wege, sondern es braucht den klaren Blick auf ihn. Also bist du bereit, Jesus zu sagen, erbarm dich über mich und meine Unfähigkeit, auf den Blick auf Jesus gerichtet zu halten? Ich brauche das immer wieder, erneuert zu werden, einen neuen Blick von Gott zu bekommen, dass ich mit Liebe schauen kann, dass ich nicht mit Missgunst und Verachtung, das sind jetzt große Worte, aber im Grunde genommen sind das die Gefühle, die wir oft haben, dass wir nicht mit diesem getrübten Blick im Leben umherlaufen, sondern mit dem Blick Jesu. Ich möchte euch einladen, heute Jesus all das hinzuhalten, was unseren Blick trübt, was uns blind macht für das, was Jesus tun möchte. Und ich werde jetzt zum Abschluss dann in der Predigt noch einmal den Lesungstext lesen. Und ich habe das auf dem Herzen, euch dazu einzuladen, die Augen zu schließen, dass ihr euch nicht ablenken lasst und in diese Geschichte einzutauchen, als dieser Blinde, der Gottes Hilfe braucht, der erkennt, dass er Veränderung braucht, dass er im Herzen verändert werden muss. Und ihr dürft ja einfach die Augen schließen und das auch so als Gottes Heilung annehmen, wie dieser Blinde geheilt wird. Es geschah aber, als er sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündeten sie ihm, dass Jesus der Nazarener vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Und die vorausgingen, geboten ihm, er solle schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihnen gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und das ganze Volk, das es sah, lobte Gott. Amen. Einen abschließenden Gedanken möchte ich noch dazu sagen. Das Schöne am Blickkontakt mit Gott, den Blick auf ihn gerichtet zu haben, ist, dass es immer bedeutet, dass sich der Blick Gottes mit unserem Blick trifft und die Verbindung stattfindet, weil Gottes Blick immer liebevoll auf uns gerichtet ist. Liebevoll auf dich gerichtet ist. Und dann führt dieser Blickkontakt zu Gott immer dazu, dass wir in Staunen über Gottes Liebe und seine Größe versetzt werden. Das führt immer in Lobpreis. Und so möchte ich das jetzt auch in die Lobpreiszeit überleiten, dass wir, ja, wenn wir das schon können, Gott einfach loben, für das, wer er ist, wie er uns begegnet. Und wenn es noch schwer fällt, auf ihn zu schauen, ihm zu sagen: Jesus, ich brauche dich. Amen.